D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was für eine Werbung für Ferrero. Und wir machen auch noch mit. Nein, brauchen wir eigentlich gar nicht. Denn ihr wisst ja, in Kinderprodukten ist Palmöl drin und deswegen kaufen wir das Zeug ja eh nicht. Aber über diese Kinderschokoladenverpackung mit den jungen Nationalspielern drauf und die unfassbare Reaktion von Pegida-Anhängern müssen wir einfach sprechen, Pascal.
Klar, es gab aber auch einen echt kreativen Shitstorm.
Im Netz, wir sprechen drüber und wir sprechen mit Mohamed Amjahid, Kollege von Zeit Online, der heute im Laufe des Tages zum Hashtag-König wurde, mit seinem Kinderschoki-Hashtag Cute Solidarity. Da sollen wir Kinderfotos posten, so wie die Jungs von Joachim Löw, also auf der Verpackung quasi. Außerdem Thema bei uns, die Quote bei Netflix und Amazon Prime soll kommen. Also die Anbieter sollen bald einen gewissen Prozentsatz an deutschen Serien und Filmen im Streaming-Angebot haben. Das gilt übrigens europaweit, also die Franzosen bekommen dann auch so eine Quote und müssen dann mehr alte Louis Defuné-Filme zeigen. Wir fragen nach, was das genau soll, in der Redaktionskonferenz am Mittwoch mit im Studio Pascal Fischer.
Abend.
Und am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Vor nichts wird Halt gemacht. Gibt es die jetzt echt so zu kaufen oder ist das ein Scherz? Das hat die Pegida Baden-Württemberg-Bodensee zu den neuen Kinderschokoladenschachteln gepostet. Es sind nämlich Jungs mit offensichtlichem Migrationshintergrund drauf zu sehen. Denn wir haben ja zum Glück eine sehr bunte deutsche Nationalmannschaft im Fußball. Die Kids auf den Packungen sind ja eben unsere Nationalspieler. Unter anderem Jerome Boateng und Ilkay Gündoğan. Übrigens, ein dunkelhäutiges Kind auf einer guten deutschen Kinderschokolade ist ja eh Quatsch, weil Kinder ist von Ferrero und Ferrero ist italienisch. Pascal Fischer ist bei mir. Auf Hetze folgt Shitstorm und es ist so passiert.
Ja, und zwar ziemlich fett. Das Netz stellt dann natürlich sofort die Frage, wie sehr Pegida vom Bodensee bei der EM überhaupt hinter Deutschland stehen kann. Naja, und außerdem haben die wohl auch nicht mitgekriegt, dass ein nicht nur bio-deutsches Deutschland ja schon 2013 auf der Kinderschokolade zu sehen war. Da gab es eine Sonderaktion mit vielen sehr süßen Kindern und die waren auch damals schon so bunt, eben wie Deutschland im 21. Jahrhundert. Ja, es ist fast schon bemitleidenswert, wie wenig die Bodensee-Pegida wohl die Dynamik des Netzes dann mit ihrer Aktion so abschätzen kann.
Seit gestern geht's da ab im Netz, ne?
Ja, auch in der Realität. DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich mittags zu der Sache geäußert.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist eine der besten Beispiele für gelungene Integration. Und Millionen von Menschen in Deutschland sind stolz auf diese Mannschaft, weil sie so ist, wie sie ist. Bei uns kommt es auf Leistung an und nicht auf die Herkunft eines Spielers oder an welche Religion er glaubt. Und mehr sollte man zu den geschmacklosen Anmerkungen nicht sagen.
Naja, also ganz viele Hobby-Satiriker sehen das natürlich anders und posten nicht nur das Grindel-Statement nochmal, sondern lachen auch so ein bisschen über die Dämlichkeit der Pegida-Bodensee. Warum sitzt ein Pegida-Mitglied am Tisch und heult, fragt User Docke W. schelmisch, weil es die Schokolade nicht weiß gelutscht kriegt. Und viele mampfen sich auch schon in fröhliche Ekstase, denn Schokolade futtern, das ist ja jetzt gleich Engagement gegen rechts. Wie praktisch.
Aber es kommt noch mehr, richtige Kunstwerker, die Leute geben sich richtig Mühe.
Jo, mit ein paar Stunden Zeitverzögerung kommen jetzt natürlich die Photoshop-Leistungen hervor. 11 Freunde schaffen die Schoko-Pegidisten-Edition mit Effenberg und dem Stinkefinger für den Rassismus. Dann gibt's noch die Panzerschokolade, die zeigt Frauke Petri mit manischem Grinsen, weil ja, die Zutaten Meth und Kakao sind. Überhaupt die Zutaten. Eine andere Panzerschokolade, die hat Lorbeer und Pervitin, ist ja auch handgeschöpft in den Hermann Göring Schokoladenwerken. Und die Antifa PR ist auf Twitter kreativ bei Schoki-Zutaten. Die gibt's nämlich dann mit Mimimi oder mit Größenwahn. Und dann kannst du da 8 besorgte oder auch schreiende Riegel futtern. Außerdem findet man auf Twitter auch die Edition Heinrich Himmler, ist tatsächlich mit dem jungen späteren SS-Reichsführer. Und die Titanic hat mal den Rechtsterroristen Anders Breivik reinmontiert.
Und die Konkurrenzmarken tauchen auch auf.
Ja klar, Hitler Sport mit den Sorten Nazi-Pan und Rassismus mit kandierter Phobie und Vorurteilen. Die Kommentare dazu sind dann auch totale Comedy. Hoffentlich mit dicken braunen Nüssen aus deutschem Anbau, heißt es da. Oder einfach, schmeckt nach Scheiße und ist vollkommen hohl. Es geht auch um 3 Ecken weiter. Der Karikaturist Kostas Kofugioros malt eine Visa-Schokolade. Und da ist dann auch ein Erdogan-Gesicht drauf und davor ein EU-Männchen, das sagt, die die kaufe ich nicht.
Was ist dein Favorit?
Ja, das ist so ein bisschen so ein Meta-Ding. User Rimi twittert ein leeres Bild, ganz weiß, mit der Erklärung, weißer Hintergrund, weiße Comicfiguren, weiße Schrift. Also er bietet Pegida das maximal Weiße und zu Ende gedacht, ne, führt das rein Radikale zu, ja, man sieht nichts.
Mal abgesehen von diesen Photoshop-Montagen, was kommt da sonst?
Ja, vereinzelt gibt es natürlich auch Kritik in ganz andere Richtungen. Zum Beispiel User Simon Kowalewski, der twittert, kreativ wäre es doch, wenn Ferrero Fotos der Kinder abbildet, die an der Elfenbeinküste den Kakao ernten müssen. Also muss man auch mal nachdenken, ja, so fortschrittlich diese Fotoaktion jetzt auch ist, so sehr will natürlich Ferrero schlicht auch Umsatz machen mit dieser EM-Begeisterung, wie jede Firma, die jetzt plötzlich wieder auf den Merchandising-Zug aufspringt.
Und was ist jetzt mit Pegida vom Bodensee?
Ja, die Seite ist leider nicht mehr öffentlich, da kann man also nichts mehr sehen. Und Pegida-Gründer Lutz Bachmann übrigens, der wird mit Presseanfragen überhäuft und macht jetzt total dicht.
Nationalspieler als kleine Jungs auf der Kinderschokolade. Schon gibt's Hetze und einen gewaltigen Shitstorm im Netz dagegen. Und einen tollen neuen Hashtag übrigens. Wir sprechen gleich hier in die Radio Wissen mit Mohamed Amjahid. Das ist ein Kollege von Zeit Online, der heute im Laufe des Tages den Kinderschoki-Hashtag Cute Solidarity rausgehauen hat.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Cute Solidarity heißt ein Hashtag, der heute bei Twitter trendet und gerade in den vergangenen Stunden ziemlich durch die Decke geht. Die Vorgeschichte dazu: AfD- und Pegida-Leute hatten sich abfällig und rassistisch darüber geäußert, dass auf Kinderschokoladeverpackungen in einer Aktion zur Fußball-Europameisterschaft auch Kinderbilder von dunkelhäutigen Nationalspielern nämlich abgebildet sind. Das sorgt für ziemliche Empörung im Netz und mein Kollege Mohamed Amjahid vom Zeitmagazin hatte die Idee, wir zeigen den Rechtspopulisten mal, wie schön Deutschlands Kinder sind. Mohamed, wie bist du auf die Idee gekommen?
Eigentlich ganz spontan. Ich saß im Zug und habe einen Artikel auf Zeit Online gelesen, dass sich irgendwelche Idioten, anders kann ich sie leider nicht nennen, über diese eigentlich ganz süßen Bilder auf der Schokoladenpackung aufregen von Mesut Özil und anderen Spielern der Nationalmannschaft, die ja demnächst für uns gewinnen soll in Frankreich. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich ja so ein ganz süßer kleiner Junge auch irgendwann mal war und habe das aufgekramt und gepostet, ein Bild, das mir meine Mutter neulich mal geschickt hat. Und dann hat jemand geantwortet mit einem anderen Babyfoto und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das ganz cool und ein gutes Zeichen, wenn man das vielleicht als kleinen Hashtag etablieren könnte. Und aus dem kleinen Hashtag ist das wirklich schnell eine große Sache geworden, was mich total freut.
Warst du überrascht über die Resonanz?
Ja und nein. Also ich hatte ja auch mal was anderes Hashtag-mäßiges gestartet. Damals, als die CSU irgendwas Dummes gesagt hat, hatte ich den Hashtag Yalla CSU. Das hat gut funktioniert und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt gerade auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern brauchen. Cute Power, Cute Solidarity. Also einfach süße Babyfotos von uns allen und wir gehören alle zu Deutschland. Und unsere Nationalmannschaft ist bunt und da kommen die Spieler von überall her und gehören alle zu unserem Land, sonst wären sie ja nicht die besten Spieler.
Jetzt ist es ja leicht, gegen etwas zu sein, gegen Rassisten vielleicht sogar noch ein bisschen leichter. Du hast jetzt einen anderen Weg gewählt, einen positiven sozusagen. Warum?
Weil das, glaube ich, ganz viele Leute direkt anspricht und das sehr klar ist. Mit Hetze und Hass kommen wir einfach nicht weiter. Es gibt natürlich immer noch Leute, die FPÖ oder AfD oder so wählen, mit denen kann man noch reden. Von denen sagt man ja, sie seien Protestwähler, obwohl aus Protest sowas zu wählen ist ja auch nochmal eine andere Sache. Und ich glaube, da an die Herzen zu appellieren und mit ganz süßen, wunderbaren Babybildern, also wirklich, die Hörer und Hörerinnen sollen mal auf Twitter gehen und sich diese Bilder angucken. Das sind keine Islamisten, die wollen das nicht islamisieren, das Land. Sie wollen sich nicht in die Luft hochjagen. Wirklich mein Bild. Ich habe da so viele positive Resonanz bekommen. Meine Mutter hat es, glaube ich, noch nicht gesehen, dass ich jetzt quasi überall gelandet bin. Aber so ein süßer Kerl, das kann doch eigentlich gar nicht, also weiß nicht. Das muss man sich einfach mal angucken und danach kann ich immer noch diskutieren, wenn irgendwelche Leute denken, Leute wie ich, die gehören nicht zu Deutschland.
Wie geht's denn jetzt weiter? Was planst du? Was wünschst du dir?
Ach, ich als Hashtag-Papa gebe das jetzt in die Hände erstmal der Social-Media-Nutzer und die wissen schon, wie sie damit umgehen sollen können. Und das entwickelt sich prächtig und ich bin total stolz auf so viel Cuteness und Cute-Power und kann eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel machen.
Vor der Sendung haben wir mit Mohamed Amjahid gesprochen, den wir in Nordafrika erreicht haben. Mohamed war der Erste, der heute unter dem Hashtag CuteSolidarity getwittert hat.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und es ist mittlerweile das meistgeklickte Facebook-Video aller Zeiten. Das von Candace Payne, die Frau, die sich eine Chewbacca-Maske mit Soundeffekt aufgezogen hat und dann kaputt gelacht hat. Ach, was haben wir alle mitgelacht. So schnell ist man weltberühmt. Late-Night-Talker James Corden hat sie in sein Auto auf dem Weg zum Studio eingeladen. Star-Wars-Regisseur J.J. Abrams ist dann auch noch dazu gekommen. Alle drei hatten dann am Ende natürlich diese Wookiee-Maske auf und haben gelacht. Und als Frau Payne in den vergangenen Tagen, an Frau Payne ist in den vergangenen Tagen niemand vorbeigekommen. Und jetzt hat Facebook reagiert, Pascal.
Jo, ein Video, das mehr als 145 Millionen Mal gesehen wird, naja, das muss halt belohnt werden, dachte sich auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Also hat er die 37-jährige Queen der Klicks in die Zentrale geholt, nach Menlo Park in Kalifornien. Und da hat sie natürlich ihr Idol begrüßt, Chewbacca höchstpersönlich.
Okay, und was haben die dann zusammen gemacht?
Fotos, die Zuckerberg dann werbewirksam auf Facebook gepostet hat. Da fahren Chewbacca und sie Fahrrad auf dem Facebook-Campus oder sie zeigen sich vor dem Firmenschild und trinken dann auch noch irgendwo Käffchen. Ja, damit fallen wir jetzt auch auf die Werbung ein bisschen herein und sagen auch auf Google+, Twitter und Yappi könnt ihr viel Spaß haben, Leute. Okay, also ich gebe zu, Candace Payne hat auch auf den Fotos einen Heidenspaß und das macht einfach gute Laune. Über 1,2 Millionen Reaktionen hat sie da gekriegt, 170.000 Mal wurde das geteilt. Wie schon zu ihrem Video posten die Leute auch jetzt wieder begeistert, so nach dem Motto, endlich mal ein Meme, das nicht zynisch feixend oder negativ ist. Endlich mehr als Kim Kardashian, die sich Champagner über den Hintern gießt.
Candace Payne heißt die Frau und sie schafft es mit ihrem Lachen bis in die Facebook-Zentrale mit ihrem meistgeklickten Live-Facebook-Video aller Zeiten. Kein Vergleich übrigens zum meistgeklickten YouTube-Video aller Zeiten. Psy mit Gangnam Style wurde mittlerweile, ich habe nochmal nachgeguckt, 2,6 Milliarden Mal geklickt.
Boah.
Wie oft hast du? 1 Million davon.
Ach nee, vielleicht 10 Mal.
Hier ist D-Radio Wissen. Am Mittwochabend.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Netflix-Quote kommt. Also die, dass die von Netflix mehr landeseigene Serien und Filme anbieten müssen. In Deutschland dann eben mehr deutsche Filme und Serien. Die EU-Kommission hat sich heute mit neuen Rahmenbedingungen für Fernsehen und Streamingdienste in Europa beschäftigt. Das war ein riesiges Paket, das da verhandelt und auf den Weg gebracht wurde, weil auch der Onlinehandel und der Verbraucherschutz mit reingepackt wurden. Thomas Otto ist unser Korrespondent in Brüssel und mit ihm wollen wir jetzt die wichtigsten Neuerungen für uns Online-User und Netflix-Gucker oder auch Amazon Prime-Gucker mal anschauen. Fangen wir mal mit diesen Streaming-Diensten an. Was ändert sich für Netflix, Amazon Prime und Co., Thomas?
Ja, also die Kommission sagt erstmal prinzipiell, naja, wir regeln hier, wie für die Fernsehanbieter die Regularien aussehen sollen und mittlerweile gibt es eine technische Entwicklung, da müssen wir eigentlich auch die Streaming-Anbieter mit reinziehen. Und dann hat man gesagt, naja, bei den Fernsehanbietern ist es so, dass im Schnitt ungefähr 20% der Inhalte selbst produziert werden, wenn man das mal europaweit sozusagen zusammenrechnet. Also müssen wir uns überlegen, ob wir den Streaming-Anbietern nicht vielleicht auch so eine Regel vorsetzen. Und jetzt hat man eben vorgeschlagen, 20% der Inhalte, die Streaming-Anbieter anbieten, müssen in Europa produziert werden. Völlig unabhängig davon, welcher Anbieter das ist und was er noch so in seinem Portfolio hat, aber mindestens 20%. Und sie sollen in den Topf einzahlen, aus dem dann diese Filmförderfonds, die es ja überall in den europäischen Ländern gibt, dann mitfinanziert werden, um eben auch sich finanziell daran zu beteiligen, dass der europäische Film und die Serienproduktion da gefördert werden.
Auch die Werberegeln fürs Fernsehen waren auf der Tagesordnung. Was hat die EU-Kommission da beschlossen?
Ja, also bisher ist es ja so, da gibt es schon recht klare Vorgaben, wie Werbung ins Programm eingebaut werden darf. Im Moment ist es so, 20% von einer Sendestunde darf Werbung sein maximal, also 12 Minuten. Das will man jetzt ein bisschen lockerer gestalten. Man sagt, zwischen 7 und 23 Uhr in diesem Zeitraum Insgesamt dürfen maximal 20% des Programms Werbung sein. Die Fernsehanbieter haben jetzt aber mehr Möglichkeiten, dann selbst zu entscheiden, ob sie vielleicht in der Sendezeit, wo besonders viele Leute zuschauen, mehr Werbung schalten und in anderen Zeiten dafür weniger Werbung schalten. Da sind sie eben jetzt flexibler.
Was ich persönlich sehr ärgerlich finde, sind diese penetranten Product Placements in Serien. Bei House of Cards hatten sie dann ganz plötzlich Huawei-Smartphones, alle. Oder bei Parenthood war alles von Apple. Bessert sich da was?
Ja, in dem Bereich sagt die Kommission insgesamt im Werbebereich, sagen sie, wir wollen den privaten Anbietern, die ja vor allem auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, denen wollen wir eben mehr Möglichkeiten schaffen, da bessere Einnahmen zu generieren. Und deshalb will man eben auch im Bereich Product Placement die Regeln ein bisschen lockern, um eben den Anbietern die Möglichkeit zu geben, da mehr Geld zu verdienen. Es gibt natürlich weiterhin Regeln, also zum Beispiel Tabak, da darf keine Werbung gemacht werden, oder Medizinprodukte, da darf eben kein Product Placement gemacht werden, da darf eben nicht zufällig ein bestimmtes Produkt in der Serie besonders häufig auftreten, sodass es die Zuschauer dann wahrnehmen. Also diese Regeln, diese Grenzen gibt es schon weiterhin, aber insgesamt will man das Ganze ein Stück weit lockern, damit die Sender es da einfach haben.
Also noch mehr Smartphone-Werbung in den Serien. Lass uns zum Schluss noch auf den Onlinehandel schauen. Da hatte die EU-Kommission ja einen noch besseren Schutz für Verbraucher versprochen. Wird das eingehalten?
Naja, da geht es vor allem um dieses Problem mit dem Geoblocking. Also, dass ich, wenn ich jetzt aus Deutschland in einem Online-Shop was bestelle, der sich in einem anderen Land befindet, dann kann es mir eben passieren, dass ich dann so umgeleitet werde auf eine andere Seite, dass ich dann ganz andere Preise habe, höhere Preise bezahle. Oder ich bestelle einen Mietwagen, weil ich in den Urlaub fahre, habe an meinem Reiseziel einen Mietwagen bestellt. Wenn ich das vor Ort machen würde oder aus dem Land, in das ich fahre, würde ich vielleicht ganz andere Preise bezahlen. Da sagt die Kommission, wir haben den einheitlichen Binnenmarkt, da müssen alle gleich behandelt werden, egal woher sie kommen, egal welche Sprache sie sprechen. Deshalb muss das abgeschafft werden, gleiche Preise für alle.
Wie schnell wird es gehen mit der ganzen Umsetzung?
Ja, das ist der berühmte Blick in die Glaskugel. Das Ganze geht ins Parlament, dann berät das Parlament darüber und macht ganz viele Änderungsvorschläge. Dann beraten sich die Mitgliedstaaten im Rat nochmal und machen ganz viele Änderungsvorschläge. Und dann müssen die beiden sich auch nochmal einig werden. Also da wird es erstens auf jeden Fall noch eine Menge Änderungen geben. Das ist einfach so bei der Gesetzgebung in der EU. Und zweitens, ja, je nachdem, wie hart da verhandelt wird, kann das kürzer dauern oder länger dauern. Aber in der Regel muss man da schon mit rechnen, dass sowas nicht innerhalb von wenigen Monaten erledigt ist.
Hatten die Jungs und Mädels von der EU noch irgendwelche Tipps für eine gute neue Serie? Nein, oder?
Dazu hat man sich nicht geäußert. Gab auch keine Vorschläge, was für europäische Serien jetzt neu produziert werden könnten.
Aber ich glaube, da kommt einiges. Dankeschön. Thomas Otto, live aus Brüssel zu den neuen Rahmenbedingungen für Fernsehen und Streamingdienste in der EU in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und es ist wie immer in den vergangenen Jahren, die Badegewässer in Deutschland sind tipptopp. Ihr könnt so gut wie überall ohne Probleme planschen. So weit, so langweilig. Wir haben uns heute gefragt, als wir die neuen Untersuchungsergebnisse zur Qualität der Badegewässer in Deutschland und der EU gesehen haben, ja, welche Seen sind denn eigentlich nicht excellent? Das ist nämlich die Topnote, excellent. Und es gibt 4 Badestellen in Deutschland, bei denen sieht es nicht so gut aus. Die haben nur ein pur bekommen. Das Strandbad in Ereskirch am Bodensee, die Kocherbadebucht in Künzelsau, der Finsterroter See im Rems-Murr-Kreis und die Glöwitzer Bucht an der Ostseeküste bei Barth. Dr. Katrin Luden vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt in Aurich. Sie untersuchen in Niedersachsen ja auch die Wasserqualität. Wie nervös sind Sie eigentlich, wenn die EU mal wieder so eine Badegewässerliste veröffentlicht?
Da sind wir gar nicht nervös, weil wir das, was die EU veröffentlicht, im Grunde genommen schon vorher wissen. Denn das, was die EU veröffentlicht, ist immer eine Rückschau auf die letzten 4 Jahre. Und das verfolgen natürlich die zuständigen Behörden, die die eigentlichen Messungen machen, für sich natürlich immer. Und bis die EU das veröffentlicht, ist es für die Behörde dann natürlich nicht mehr neu.
Was wird denn bei so einer Untersuchung gemessen? Wie geht man da vor?
Gemessen wird vor Ort etwa 2- bis 4-wöchigen Rhythmus, also mindestens einmal monatlich, wird eine Wasserprobe gezogen und dann misst man 2 Parameter. Das sind Bakterien, die üblicherweise im Darm vorkommen, Escherichia coli und Enterokokken. Und die kann man relativ gut und schnell im Labor nachweisen. Und diese Organismen weisen darauf hin, dass Fäkalien oder fäkale Verunreinigungen im Wasser vorkommen können. Das heißt, dass man zum Beispiel Abwasser aus Kläranlagen oder Abschwemmungen von landwirtschaftlichen Flächen oder sowas hat. Und damit können natürlich auch dann Krankheitserreger, die im Darm vorkommen, ins Wasser gelangen oder im Wasser vorhanden sein.
Wenn dann also so eine Badestelle mit der schlechtesten Note, also mit pur, bewertet wird, dann heißt das, da wurde entweder zu oft reingemacht oder es ist was reingeflossen, was da nicht rein soll.
Genau. Badestellen werden eben nach 4 Jahren beurteilt oder jedes Jahr neu über die letzten 4 Jahre. Und das heißt, dass man in diesen Messungen mehr oder weniger regelmäßig solche Indikatorbakterien gefunden hat. Das heißt, dass man davon ausgehen muss, dass diese Badestelle dann auch regelmäßig mit solchen Einträgen belastet ist.
Und wie kommt man da wieder weg von dieser schlechtesten Note?
Ja, das ist eine schwierige Angelegenheit. Also im Grunde genommen muss man die Quellen ausmachen. Wo kommt die Belastung her? Und diese abstellen. Nur so kann man im Grunde genommen ein Badegewässer hygienisch sanieren. Und das ist oftmals sehr schwierig, weil das möglicherweise nicht sehr offensichtlich ist, wo es herkommt. Oder wenn es zum Beispiel um Kläranlagen Einfluss gibt an Fließgewässern oder an Küstengewässern, dann ist es so, dass man dann natürlich auch für die Maßnahmen sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um sowas nachrüsten zu können.
Wenn jetzt besonders viele Menschen ins Wasser gegangen sind und vielleicht auch mal Pipi reingemacht haben oder besonders dick eingecremt waren, das kann so ein Gewässer nicht verunreinigen? Normalerweise reinigt sich das dann wieder von selbst nach ein paar Tagen?
Also das Eincremen, das Eintragen von Sonnenmilch verunreinigt natürlich Gewässer schon, aber das ist nicht das, was man bei diesen hygienischen Parametern betrachtet, sondern das sind Ausscheidungen aus dem Darm, die da überwacht werden. Und das ist so, dass das in der Regel bei den Badegewässern, wenn da viele Menschen drin sind, spielt das eine untergeordnete Rolle. Die Einstufung als pur oder als mangelhaft auf Deutsch rührt in der Regel nicht von den Badegästen her, sondern das sind dann tatsächlich Einträge von außen, die man abstellen muss.
Würden Sie an so einer pur Badestelle selbst ins Wasser gehen und schwimmen?
Würde ich in der Regel nicht tun. Es gibt genug andere Alternativen, die nicht mit mangelhaft eingestuft sind.
Dann reden wir mal über Alternativen. Ist eine Pur-Badestelle nicht immer noch sauberer als das Wasser in jedem Großstadtschwimmbad?
Das sind zum einen ganz andere Voraussetzungen. Und nein, es ist nicht sauberer als in einem Großstadtschwimmbad. In einem normalen Freibad oder Hallenbad haben Sie immer eine Chlorung und eine Wasseraufbereitung. Das heißt, da geht man davon aus, dass erstens die Kontaminationen, die man da drin hat, tatsächlich durch die Badegäste im Wesentlichen eingetragen werden. Und da dürfen solche Fäkalbakterien, wie wir sie hier in gewissem Maße sogar noch zulassen bei den Badegewässern, gar nicht gefunden werden. Das heißt, da hat man ein höheres Schutzniveau eigentlich als in den Badegewässern.
In die Radio Wissen Katrin Luden vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt über Badegewässertests. Heute sind die neuen EU-weiten Ergebnisse vorgestellt worden.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein beatboxender US-Präsident, ja. Barack Obama ist die vergangenen Tage in Vietnam auf Staatsbesuch gewesen und bei solchen Staatsbesuchen macht er in letzter Zeit gerne mal so ein Q&A, also so ein Question and Answers von ja, Studenten, die dann um ihn herum sitzen, im Prinzip in einem großen Saal und ihm Fragen stellen dürfen. In Ho Chi Minh Stadt hat er da in so einem Treffen ein Hip-Hop-Beat vorgelegt oder zumindest angeboten. Pascal Fischer, worum ging es da genau?
Ja, das war in so einem Town Hall Meeting eben. Ganz wie in den USA, wenn dann so ein Politiker Fragen aus dem Publikum beantwortet, hat er da eben auch in der Mitte gestanden. Und eine Frage kam dann von der bekannten vietnamesischen Rapperin Su Boy. Also hat Obama locker gemeint, hey, bevor ich deine Frage beantworte, warum zeigst du mir nicht mal einen kleinen Rap? Zeig mal, was du drauf hast.
Before I answer your question, why don't you give me a little rap? Let's see. Let's see what you got. Come on. Do you need like a little beat?
Ja, also so ein bisschen, sogar den Beat hat er so ein bisschen vorgelegt.
Das ist alles, was Präsident Obama beatboxen kann.
Leicht übersteuert, ja.
Und die hat dann spontan gerappt.
Ja, in Vietnamesisch. Barack Obama wollte nämlich schon das Original hören.
Tình hình một mình nhà lầu trên in dầu sang như vua chúa giật mình sự tình thiệt ra đen đúa. Mà đời vậy là hey, it's been a crazy day. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt, xuống mái chèo trời với mây.
Für alle, die nicht mitgekommen sind. Sie hat es übersetzt. Es ging da um reiche Leute und ob die wirklich glücklich sind. Naja, und das alles war mehr als nur so ein bisschen Unterhaltung. Suboi ist die erste große Rapperin des Landes. Obama hat daran angeknüpft und gemeint, diesen Sexismus, ob auch Frauen überhaupt gut rappen können oder sogar, ob die das dürfen, das gäbe es auch noch in den USA. Und auch da wäre es am Anfang eine Frage gewesen, ja, ob man fluchen darf, ob man Leute beleidigen darf in Texten und wer einem überhaupt sowas verbieten will. Also eigentlich war das so ein bisschen eine indirekte Kritik am kommunistischen Vietnam und der fehlenden Meinungsfreiheit. Fun Fact am Rande, fand ich ganz lustig in einem YouTube-Video, da sieht man die Suboi ganz brav in weißer Bluse. Die zeigt sich sonst auch schon mal mit Basecap, Sonnenbrille, zerfetzter Jeans oder gefärbten Haaren.
Obama beatboxt für die Freiheit in der Welt. Mittlerweile ist er nach Japan weitergereist. Dankeschön, Pascal, für die kleine Geschichte und jetzt alle, oder? Ja, ihr könnt sagen, ich kann genauso gut Beatboxen wie Barack Obama.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Stellt euch vor, euer Date lädt euch zum allerersten Mal zu sich nach Hause ein. Worauf achtet ihr da? Ob euch die Bilder an der Wand gefallen oder ob die Musikanlage auf dem neuesten technischen Stand ist? Das Marktforschungsinstitut Research Now will herausgefunden haben, Frauen werfen gerne einen Blick ins Bücherregal der Kerle. Männer interessieren sich für Technik, also Flatscreen oder Röhrenfernseher. Hat sie ein iPad rumliegen oder sonst was? Als wir das gehört haben, haben wir uns gefragt, worauf achtet ihr eigentlich in der Wohnung eurer Verabredung? Und kann man von der Wohnung auf den Charakter des Bewohners schließen? Reporterin Julia Möckel auf der Suche nach Antworten.
Ich würde in die Küche gehen und gucken, ob aufgeräumt ist.
Wenn es zu ordentlich wäre, würde ich mich direkt unwohl fühlen.
So nach Familienfotos, mal gucken, wie sieht die Mutter aus, wie sieht der Vater aus.
Kommt schon, gebt's zu. Ihr macht es auch, oder? Die Wohnung von eurem Date inspizieren. Also jetzt nicht zu dreist, schon klar.
Nee. Und auch wenn man im Bad ist und dann die Badezimmer. Nein, das geht natürlich auch nicht. Die Badezimmerschränke und gucken, wie viel Kosmetika da ist. Und nein, das geht nicht.
Ja, nee, aber mal so den Blick schweifen lassen, auch über die Möbel, die da so stehen.
Ob das eher so gut strukturiert ist oder geradlinig oder ob da alles vollgeballert ist mit irgendwelchem Zeug.
Ob der jetzt modern ist oder ob eher alles zusammengewürfelt ist, auf sowas achte ich eigentlich. Und ob die Gläser sauber sind.
Als erstes auf Sauberkeit. Vielleicht, dass wenn es was Festes wird, man nicht denkt, dass der Mann nichts macht am Ende.
Aha, es geht uns also auch ein bisschen darum abzuchecken, mit was für einem Charakter habe ich es da zu tun? Wie ist der Typ so drauf und passt er zu mir? Von der Wohnung auf den Charakter schließen. Kann man schon machen, sagt Uwe Linke. Paarberater und Wohnpsychologe. Ihr solltet nur keine allzu voreiligen Schlüsse ziehen.
Ich kenne Leute, da kommen sie in die Wohnung und da schaut es blitzblank aus. Und wenn sie eine Schranktür oder eine Schublade öffnen, dann offenbart sich das Grauen und das Chaos.
Nur weil eine Wohnung auf den ersten Blick aufgeräumt aussieht, muss der Bewohner noch lange nicht sein Leben im Griff haben. Könnte auch alles nur Fassade sein. Also Ordnung ist schon mal kein geeignetes Kriterium für eine Wohnungscharakteranalyse. Und was ist mit
so Kuscheltiere und so, wenn es zu sehr nach Teenie- und Kinderzimmer aussieht.
Klar, wenn ihr jetzt die Blümchenbettwäsche von Oma drauf hat und so total der Spießer ist und irgendwie total unter den Fittichen von der Mutter steht, na, dann kann das schon was aussagen.
Findet Wohnpsychologe Uwe Linke auch.
Frauen wollen kein Riesenbaby, um das sie sich kümmern müssen und wo sie quasi in Konkurrenz zur Schwiegermutter stehen. Das ist immer, was wir befürchten, wenn Kerle noch die Fußballerbettwäsche haben oder so andere Dinge, die eben sehr daran erinnern, dass man klebt an den Konzepten der Eltern.
Okay, wir halten fest. Ein bisschen Unordnung ist nicht verkehrt, aber die Teddys und die Snoopy-Bettwäsche vielleicht langsam dann doch mal aussortieren. Sonst noch was?
Was liegt so rum? Und liegen die gleichen Sachen rum wie bei mir oder in ähnlicher Form? Und das wäre dann sympathischer, je ähnlicher das für mich ist.
Gute Vorgehensweise, sagt auch der Wohnpsychologe. Zumindest, wenn ihr grundsätzlich an einer längerfristigen Beziehung interessiert seid. Da können so ein paar gemeinsame Interessen ja nicht schaden. Uwe Linke empfiehlt dazu noch den Blick ins Bücherregal.
Wenn jemand seine Bibliothek nicht nur aus optischen Gesichtspunkten zusammenstellt, und das gibt es tatsächlich, glaube ich sehr wohl, dass wir ablesen können, wofür sich jemand interessiert und ob der möglicherweise zu uns passt.
Allerdings zu viel reininterpretieren sollten wir auch wieder nicht in die Wohnung von unserem Date. sagt nicht nur der Wohnpsychologe.
Weil wenn ich das nicht mache, gehe ich sehr viel unbefangener an die ganze Sache. Dann interessiert mich ja vielleicht die Person, was sie sagt, wie sie ist, wie sie agiert, sehr viel mehr, als wie sie die Bude zu Hause hat.
Na, das wäre doch vielleicht mal eine gute Challenge fürs nächste Date. Einfach mal die Wohnung Wohnung sein lassen.
Verdammt, ich fühle mich ziemlich erwischt gerade mit diesen Büchern. Als ich noch Bücher im Regal hatte, da habe ich sie tatsächlich nach dem Aussehen sortiert. DVDs auch, nach Farben.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Kim Kardashian, Rihanna und Miley Cyrus machen vor, wie es geht. In ihren Songs setzen sie auf eine Stimmtechnik mit dem Namen Vocal Fry, auf Deutsch Stimmbrutzeln. Die Sängerin klingt dadurch verwundbar und zerbrechlich. Dieser Trend beschäftigt jetzt auch die Wissenschaft. Ein Stimmforscher der Uni Texas hat auf einem Fachkongress erklärt, was das Phänomen so besonders macht. Akustisches Alleinstellungsmerkmal sind demnach ganz kurze Pausen, die sich regelmäßig mit sprunghaft anschwellenden Lauten abwechseln. Der Stimmforscher vergleicht das mit einem brutzelnden Schnitzel oder einer knarrenden Türe. Er rät seinen Studenten, sich die Technik anzueignen, sie aber sparsam einzusetzen. Auch eine US-Studie zu dem Thema hat ergeben, dass Frauen ihre Stimme nicht zu oft brutzeln lassen sollten, vor allem nicht in Vorstellungsgesprächen. Das lasse sie weniger kompetent, gebildet und vertrauenswürdig erscheinen. Wer als Kind mal in eine andere Stadt umgezogen ist, hat wahrscheinlich nicht nur gute Erinnerungen an die Zeit. Sich in einer neuen Umgebung zurechtfinden, die neuen Mitschüler kennenlernen, neue Freunde finden. Forscher in den USA haben untersucht, wie sich häufige Umzüge auf die Schulleistungen und das Sozialleben junger Menschen auswirken. In Amerika ist es fast schon normal, dass Kinder mindestens einmal mit ihren Familien umziehen. Die Forscher sagen, dass mit jedem Umzug die Lese- und Matheleistungen der Schüler zurückgehen, aber auch ihre sozialen Fähigkeiten. Und sie bekommen auch häufiger emotionale Probleme und werden verhaltensauffälliger als Schüler, die nicht umziehen. In der frühen Kindheit leiden Kinder am meisten darunter und das oft jahrelang. Bei Jugendlichen sanken die Lese- und Matheleistungen dagegen nur vorübergehend. Außerdem kam raus, dass ein Umzug mit Schulwechsel viel negativere Auswirkungen auf die Leistungen hatte als nur ein neues Zuhause. Für ihre repräsentative Studie haben die Forscher mehr als 19.000 junge Menschen in den USA vom Kindergarten bis zum 8. Schuljahr begleitet. Humboldt-Pinguine leben an den Küsten von Peru und Chile. Wegen Ölteppichen und Fischernetzen im Meer sind sie vom Aussterben bedroht. Einem japanischen Aquarium ist es jetzt gelungen, zwei Humboldt-Pinguine nachzuzüchten. Dafür wurde das Sperma eines Pinguinmännchens eingefroren und zur Befruchtung eines Weibchens wieder aufgetaut. Das klappte allerdings nicht sofort. 4 Jahre haben Experten herumprobiert, wie man das Sperma richtig einfriert und wann das Weibchen befruchtet werden muss. Letzten Monat kamen durch die künstliche Befruchtung 2 gesunde Küken zur Welt. Das Aquarium in Japan hofft jetzt, dass die Methode hilft, die Humboldt-Pinguine zu erhalten.
D-Radio Wissen.
Na, was ist es denn jetzt? Die einen bezeichnen es als Meilenstein, andere sagen, oh, das sind stumpfe Stammtischparolen. Es hat lange gedauert, aber heute hat sich die Große Koalition auf ein neues Integrationsgesetz geeinigt. Prinzip: Flüchtlinge sollen gefördert und gefordert werden. Übrigens auch mit 1-Euro-Jobs. Da sollen sie Essen ausgeben oder den Hof kehren für 1 Euro pro Stunde. Gudula Geuter im D-Radio Wissen Hauptstadtstudio. Bessere Förderung von Flüchtlingen, dieses neue Gesetz. Wie soll das konkret aussehen?
Die Integrationskurse sollen ausgeweitet werden. Das kann man ja auch als eine Art der Förderung ansehen. Und zwar nicht im Sprachteil, sondern in dem Teil Landeskunde und Wertevermittlung. Da soll es insgesamt 100 statt 60 Stunden geben in Zukunft. Die Wartezeiten für die Kurse sollen kürzer werden. Und Lehrlinge sollen gefördert werden können, gestaffelt je nach Aufenthaltsart und Zeit in Deutschland. Das kann Nachhilfe sein, das können ausbildungsbegleitende Maßnahmen sein. Also zum Hilfe bei Alterungsproblemen zum Beispiel oder Vermittlung, wenn es Stress mit dem Arbeitgeber gibt. Das sind alles Fördermöglichkeiten, die es schon gibt, die aber bisher Flüchtlingen nicht offen standen.
Dieser Zugang oder die Zugangserleichterung zum Arbeitsmarkt, wie soll die ausschauen?
Bisher gibt es ja die sogenannte Vorrangprüfung. Das heißt also, der Arbeitgeber, der einen Flüchtling einstellen will, muss erst mal gucken, ob er nicht einen Deutschen oder einen EU-Ausländer findet. Flüchtling heißt in dem Fall Asylbewerber, also noch nicht anerkannt. Das ist vor allem eine große bürokratische Hürde. Die Länder sollen jetzt entscheiden können, ob sie die befristet aufheben. Einige haben schon gesagt, dass sie das wollen, wohl die Mehrzahl. Und wer einen Ausbildungsplatz hat, für den gilt für die Zeit der Ausbildung und für die erste Zeit danach gibt es ein sicheres Aufenthaltsrecht. Auch das ist vor allem für die Arbeitgeber psychologisch wohl wichtig. Und es gibt dafür auch keine Altersgrenze mehr.
Flüchtlinge, die für ein kleines Gehalt bei der Essensausgabe oder beim Putzen in Flüchtlingsheimen helfen, versteht das die Regierung unter Fördern?
Naja, Sinn der Sache soll sein, dass sie nicht rumhängen, dass sie eine Struktur im Tag haben bei diesen ja oft wirklich sehr langen Verfahren, während denen sie sonst im Zweifel nicht arbeiten können. Aber das ist eben auch ein Teil dieses Forderns, nicht nur des Förderns. Das zeigt sich schon daran, dass wirklich Leistungen gekürzt werden können, wenn jemand zumutbare Arbeit ablehnt. Übrigens genauso wie bei jemandem, der nicht zum Integrationskurs erscheint, wenn er einen ergattern konnte, was übrigens durchaus nicht alle tun, das bekommen nur diejenigen mit guter Bleibeperspektive.
Jetzt spricht unser Innenminister de Maizière von einem völligen Anreizsystem. Erst wer Sprachkenntnisse und einen sicheren Lebensunterhalt nachweisen kann, der erhält ein Bleiberecht. Das klingt erstmal ja, schwammig. Hat das Kabinett da genaue Kriterien festgelegt?
Der Lebensunterhalt muss überwiegend gesichert sein und die Sprachkenntnisse, das ist genauer festgelegt, das soll A2 sein, das heißt also eine einfache Alltagskommunikation soll möglich sein. Das Wichtige bei diesem Punkt ist, dass es überhaupt Voraussetzungen gibt, die gab es nämlich bisher nicht und bisher war es so, dass es diesen dauerhaften Aufenthalt nach 3 Jahren gegeben hat. In Zukunft soll das erst nach 5 Jahren der Fall sein, wenn jemand nicht ganz besonders gut integriert ist.
Kritik gibt's und dafür ist eine Opposition natürlich da, aus den Reihen der Opposition. Mogelpackung heißt es da oder Stammtischparolen. Wie fällt denn deine Meinung aus? Ist das Gesetz eher ein Meilenstein oder eher eine Mogelpackung?
Ja, die Kritiker kritisieren ja vor allem eben, dass es dieses dauerhafte Bleiberecht schwerer geben soll und die Sanktionen, die es geben kann. Und vor allem kritisieren sie und sagen, das ist das Gegenteil von einem integrationsfördernden Gesetz, dass eben mit diesen Sanktionen für Integrationsunwilligkeit der Eindruck erweckt werde, die wollten sich nicht integrieren. Und das stimmt natürlich auch, aber gleichzeitig muss man auf der anderen Seite sagen, es ist auch ein Meilenstein, denn noch nie hat Deutschland so sehr anerkannt, dass mindestens für viele, nämlich für die mit guter Bleibeperspektive, es wirklich Integration von Anfang an geben kann und dass die auch gewollt ist. Von Anfang an heißt, bevor sie anerkannt sind.
Das neue Integrationsgesetz. Gudula Geuter im D-Radio Wissen Hauptstadtstudio mit den Infos. Dankeschön.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Bialowiesza, das ist ein Urwald. Der letzte Rest eines Waldes, der früher ganz große Teile von Europa und Russland bedeckt hat. Dieser letzte Rest, der ist zwischen Polen und Weißrussland. Es ist wirklich noch ein echter Urwald und er ist in Gefahr. Die polnische Regierung will dort großflächig Holz schlagen lassen. Dahinter stecken nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern auch eine Abrechnung mit der Vorgängerregierung. Der neue Umweltminister kritisiert seine Vorgänger dafür, dass sie bei der UNESCO die Anerkennung des Waldes als Weltnaturerbe eingereicht haben. Das bringt ja internationale Kontrollen mit sich. Und das will er wohl nicht. Der Umweltminister sagt, dass die am strengsten geschützten Bereiche des Waldes nicht weiter angetastet werden sollen. Anderswo sollen aber Bäume gefällt werden in diesem Wald, denn, so heißt es, dort sei der Borkenkäfer aktiv und der soll sich eben nicht weiter ausbreiten. Professor Anton Fischer von der TU München, Fachgebiet Geobotanik. Sie kennen diesen Urwald, um den es da geht. Was ist das für ein Wald?
Also es geht um den Urwald Bialowiesza, der liegt im Nordosten von Polen. Und es ist das größte zusammenhängende Tieflandwaldgebiet und ein erheblicher Teil, nicht alles, aber ein erheblicher Teil ist geschützt seit langer Zeit als Schutzgebiet, seit vielen Jahrzehnten auch als Nationalpark. Vorher waren die russischen Zaren unterwegs als Jäger, die polnischen Könige und auch der ein oder andere Deutsche. Also es ist nicht ein Urwaldgebiet in dem Sinne, dass noch nie jemand dort gewesen wäre, aber es ist das naturnächste Waldgebiet im Tiefland Mitteleuropas oder Nordosteuropas, das wir überhaupt haben.
Aber wie müssen wir uns das vorstellen? Also gibt es da wenige oder bis gar keine Wege? Sieht der komplett anders aus als jetzt ein Wald, den ich hier in Deutschland kenne?
Also zunächst mal Wege gibt es da drin. Da gibt es keine geteerten Straßen, aber eben befestigte Wege. Aber sobald Sie von den Wegen weggehen, sehen Sie, dass dieser Wald anders aussieht wie ein normaler Wald, ein bewirtschafteter Wald, nämlich deshalb, dass da tote Bäume stehen, viele tote Bäume liegen. Das Ganze ein bisschen unordentlich aussieht für unser Verständnis, aber das ist gerade die natürliche Ordnung. Das ist der Punkt, wo die Hauptbiodiversität sitzt, wo also die meisten Lebewesen, die es im Wald gibt, sitzen. Der große Teil sitzt im vor Monaten Holz stehend, liegend, je nachdem. Das sind viele Pilze, das sind sehr viele Insekten und viele von denen sind so klein, dass wir die gar nicht sehen.
Gibt es auch größere Tiere, besondere Tiere, die da rumlaufen?
Und es gibt auch größere Tiere. Es gibt das europäische Wisent, was dort lebte und dort auch die letzte Naturpopulation gewesen ist. Also Sie können auch richtig große Büffel dort sehen.
Also wenn ich mal so im Pfälzerwald unterwegs bin oder in der sächsischen Schweiz, da gibt es ja Waldgebiete, die sehen für mich auch sehr urwäldisch aus. Warum gibt es in Deutschland keine Urwälder mehr oder warum bezeichnen wir hier bei uns keine Wälder mehr als Urwälder?
Also die Frage ist, was genau ist ein Urwald? Wenn wir sagen, es ist ein Wald, an dem der Mensch überhaupt noch nie gedreht hat, dann gibt es weltweit überhaupt keine Urwälder mehr, denn wenigstens haben wir CO2 in die Atmosphäre geblasen, wenigstens erhöhen wir die Temperatur auch im hintersten tropischen Regenwald irgendwo in Ecuador. Also so streng können wir sowieso nicht sein. Es ist auch die Frage, ob es überhaupt einen Sinn macht zu sagen, die Urnatur ist ohne den Menschen. Das heißt ja, dass wir nicht zur Natur gehören. Also da geht es schon philosophisch los. Praktischer ist eigentlich zu sagen, Urwald ist dann, wenn die Natur nach ihren eigenen Regeln arbeiten kann. Sprich also, wenn die natürlichen ökologischen Prozesse ablaufen können, dann ist es ein Urwald.
Das heißt aber auch, dass der Borkenkäfer da ganz natürlich hausen und wüten kann.
Das ist etwas, was viele Menschen gar nicht gerne hören wollen, aber es ist genauso, wie Sie sagen, der Borkenkäfer ist ein Teil der Natur und gerade dort, wo von Natur aus Fichten vorkommen, hat es immer Borkenkäfer gegeben und die Borkenkäfer haben immer Fichten benutzt als Habitat und wir Menschen hätten gerne eine kleinteilige Verjüngung des Waldes, ein Baum fällt um, ein neuer Baum wächst nach. Aber gerade im Zusammenhang mit Fichten ist eine natürliche Verjüngung mit Feuer, mit großem Sturm und nach Sturm kommt ein großflächiger Borkenkäfer zum Beispiel.
Bedeutet das Argument der Polen für das Fällen dieser Bäume mit den Borkenkäfern ist Schwachsinn?
Das ist jetzt ganz plakativ gefragt und wenn ich so plakativ antworte, dann bleibt nur die Antwort ja, das ist Schwachsinn. Natürlich, wenn wir jetzt das Holz nehmen, dann stellen wir Weichen in eine total andere Entwicklungsrichtung. Wir können ja nicht dahin fliegen, sondern wir müssen ja mit Maschine dahin gehen. Der Boden wird umgepflügt, es wird ein neuer Waldboden bereitet für neue Pflanzen, die es in dem Wald bisher über Jahrzehnte gar nicht gegeben hat, weil ihnen jetzt erst die Lebensmöglichkeiten gegeben werden. Und das setzt sich fort über zum Teil 200-300 Jahre, kann man mit Sicherheit diese Folgen der Rodung dann noch sehen. Und das ist nicht im Sinne eines Naturschutzes, nicht im Sinne eines Prozessschutzes, also Nationalpark. Allerdings, wenn ich das wirtschaftlich betrachte und sage, das ist mein Wirtschaftswald, ich muss und ich will davon leben, dann muss ich natürlich nicht auf die Prozesse der Natur achten, sondern nur insoweit, als sie mir verhelfen, am Schluss ein wertvolles Produkt zu ernten, das Holz.
Noch ganz kurz eine Definitionsfrage. Wenn ich an Urwald denke, dann denke ich ganz oft ans Dschungelbuch. Aber Dschungel ist eher tropischer Urwald?
Also diese Begriffe gehen umgangssprachlich alle durcheinander. Also ein Urwald hat zunächst mal mit den Tropen nichts zu tun. Es gibt natürlich in den Tropen Urwald, einen Wald, der ganz seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, aber theoretisch auch bei uns. Und vor 3000 Jahren, als die Germanen hier kamen, dann lebten die in einem Urwald. Nicht in einem tropischen Regenwald, aber in einem Urwald. So ähnlich war der damalige germanische Urwald, so ein bisschen ähnlich wie das, was wir heute in Nordostpolen noch finden.
Professor Anton Fischer von der TU München über den letzten echten Urwald in Europa mit der ganz klaren Message in die Radio Wissen. Liebe Polen, überlasst diesen Wald bitte sich selbst, dem Wald, der Natur. Ein anderer Herr Fischer ist bei mir, Pascal Fischer. Wir gehen jetzt auch in unseren Urwald. Du hast einen Urwald hinten im Garten, ne?
Ja, lange nichts mehr gemacht. Das ist ein Garten der Herzen, aber trotzdem verwildert.
Aber
ja.
Kein Borkenkäfer?
Nee, noch nicht. Noch nicht.
Dann guten Appetit heute Abend bei der Kinderschokolade. Ja. Und das war's von uns. Das war die Redaktionskonferenz am Mittwoch mit Pascal Fischer.
Tschüss.
Und am Mikrofon war Ralf Günther. Bye-bye.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.